psychische Gesundheit bei Jugendlichen fördern. Wie geht das? Ein Podcast in 5 Teilen zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung in Zusammenarbeit mit dem Schulnetz 21. Jetzt im Resonanzraum Bildung. Zu Gast Dagmar Müller vom Mittelschul- und Berufsbildungsamt MBA, David Bohner von der Berufs- und Weiterbildungsschule Zürcher Oberland und Esther Kirchhoff von der PR Zürich. Moderation Wiltrud Weidinger.
Jugendliche im Alter zwischen 15 und 20 Jahren haben mit unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen. Körperliche Veränderungen, Loslösung von zu Hause, neues soziales Umfeld und der Berufswahlprozess. Dazu kommt oft ein erhöhter Druck in der Schule. Erste Lebenskrisen können sich einschleichen. Doch wie gehen die Jugendlichen damit um? Und wie können sie in diesen Veränderungsprozessen gestärkt werden? Auch Lehrpersonen sind gefordert, wenn es darum geht, die Jugendlichen wirksam zu begleiten und deren Vertrauen zu gewinnen. Bei uns im Studio sitzen heute Dagmar Müller, Esther Kirchhoff und David Bohner. Dagmar Müller ist Leiterin Prävention und Sicherheit beim Mittelschul- und Berufsbildungsamt Zürich und Netzwerkkoordinatorin des Schulnetz 21 Sekundarstufe 2. Esther Kirchhoff forscht im Bereich der Inklusion und Gesundheit an der PH Zürich. David Bohner ist Lehrer und Kontaktperson für Gesundheitsförderung an der Berufswahl- und Weiterbildungsschule in Wetzikon, Mitgliedsschule im Schulnetz 21. Mein Name ist Wiltrud Weidinger. Ich leite das Zentrum für Unterricht und transkulturelles Lernen an der PH Zürich und moderiere diesen Podcast. Herzlich willkommen. Frau Müller, Stress oder gar Burnout, übermäßiger Handykonsum, Drogen, Schlaf- und Essstörungen, die Palette an Risiken, mit denen Jugendliche ja konfrontiert sind heutzutage, ist sehr breit. Wo erleben denn Sie derzeit bei den Jugendlichen die größten Herausforderungen?
Sie haben es zusammengefasst. Also die Herausforderungen sind ja wirklich gross in dieser Phase und die Unsicherheit ist eben auch gross. Mhm. Und es ist mir aber auch ein Anliegen zu betonen, dass ja fast 4/5 der Jugendlichen diese Phase auch gut bewältigen. Und dass es in einer Krise auch Abstufungen gibt. Oder? Es gibt Krisen, die wirklich dann langanhaltend negative Folgen haben können. Aber Krisen können auch eine Bewältigungserfahrung bedeuten. Sie können bedeuten, dass man persönlich reift. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Jetzt, ich selber erlebe ja Krisen nicht direkt. Ich höre es von der Schule. Und ich glaube schon, ein weit verbreitendes Phänomen ist so die Müdigkeit. Dass viele Schülerinnen und Schüler lernen, die müde in die Schule kommen, dass sie Konzentrationsschwierigkeiten haben, dass sie ablenkbar sind und auch so das Phänomen vom Stress empfinden. Manchmal part auch, was die Schule so empfindet, ist vielleicht nicht unbedingt so. Das hängt auch zusammen mit einer geringen Belastbarkeit. Mhm. Das ist so verbreitet. Was aber die Schule wirklich dann sehr beschäftigt sind schon die tiefergehenden Krisen. Also es gibt für mich so einen Problemkomplex von Absentismus, Meidenverhalten, Angst. Jugendliche kommen mal nicht, schwänzen die Prüfungen. Das kann sich dann sehr ausdehnen. Das ist dann auch von der Schule organisatorisch ist das eine grosse Herausforderung mit den Absenzen, mit den Nachholprüfungen. Bis hin dann zu psychischen Erkrankungen, wo auch so ein bisschen alterstypisch halt Suizidalität, Depressionen, gerade unter den jungen Frauen. Dort ist es auch so, dass die halt eher internalisieren. Oder? Das stört den Unterricht lang nicht. Und die haben manchmal ganz eine grosse Selbstdisziplin, vielleicht beim Essen oder mit der Essstörung, aber auch bezüglich der schulischen Anforderungen. Und selten auch greift das dann sogar um sich in einer Klasse, dass dann das wie kopiert wird und für die Schule auch dann an eine Belastungsgrenze geht, weil sie nicht in dem Sinne Ressourcen haben, um so Sachen zu begleiten.
Das heisst also, die Gefahr, dass sich so etwas, was vielleicht am Anfang noch nicht so präsent oder noch nicht so stark sich gezeigt hat, auch verstärken kann. Und
das kann sich verstärken. Ja. Genau, ich glaube, es ist wirklich auch so ein bisschen die Kunst zu unterscheiden, wo muss man wirklich in einer Krise eingreifen, ohne zu dramatisieren, aber wirklich etwas frühzeitig erkennen und frühzeitig Hilfe holen, weil das übersteigt dann auch die Möglichkeit von einer Lehrperson.
Frau Kirchhoff, Sie forschen ja auch in diesem Bereich. Wie steht es denn um die psychische Gesundheit von jungen Menschen in der Schweiz oder vielleicht auch im Kanton Zürich? Studien zeigen ja zum Beispiel, dass gerade Mädchen im Alter von 14 bis 19 Jahren unter erhöhten psychischen Belastungen leiden. Geht es den Jugendlichen wirklich heute schlechter als früher? Wie beurteilen Sie das?
Wir haben tatsächlich sowohl in internationalen, nationalen, aber auch kantonalen Daten gemerkt, dass die psychische Belastung vor allem bei jungen Frauen höher ist. Das hat man aber schon vor der Pandemie auch festgestellt, um das auch noch zu betonen, also so seit Mitte 2010er Jahr. Man muss das aber auch ein bisschen einordnen. Also man sieht zum Beispiel seit Mitte letzten Jahrhundert, dass ja zum Beispiel die Suizidrate deutlich zurückgegangen ist. Das heisst, man hat auch seither die psychiatrische, therapeutische Versorgung ausgebaut. Und das merkt man an solchen Befunden. Aber der Bedarf, gerade bei jungen Menschen, ist halt immer noch gross. Das heisst, der Bedarf, dass junge Menschen eigentlich über das reden wollen, hinkt noch hinterher am Angebot, das man hat von festen Plätzen, aber auch von Therapeutinnen und Therapeuten, um Leute auch zeitgemäss zu begleiten. Und warum es gerade junge Frauen trifft, da vermutet man unter anderem auch, einfach, dass es in dieser heutigen Welt ein anderes Beziehungserleben ist. Also man hat immer noch die physischen Begegnungsmöglichkeiten, aber auch die flachen, digitalen. So. Dann eine andere Körperlichkeit, Sexualität, die kein Tabuthema mehr ist. Zum Beispiel auch so Sachen wie Selbstbestimmung über eigenen Körper, also mit allen Konsequenzen bis Zwang hin im Umgang mit dem eigenen Körper. Und ich denke, so im Gesamten hinken wir wie mit unseren Denk- und Gefühl- und Bewältigungsmustern, die wir eigentlich selber auch vorleben, wo wir ja manchmal auch nicht den Umgang wissen, zum Beispiel mit den digitalen Medien. Wir hinken wie hinten rein, um die Menschen, die jungen Menschen auch gerade gut zu begleiten drin.
Das heißt, die Entwicklung geht viel schneller voran, als die Menschen oder die Jugendlichen bereit sind und vielleicht auch die Schule sich dafür fit gemacht hat.
Genau. Ich denke schon, es hat sich ja wahnsinnig viel geändert. Die Erziehung hat sich geändert. Man nimmt Bedürfnisse vor, man thematisiert sie, man darf sie haben. Auch. Und dort drin aber auch, wie gehen wir nachher auch mit den, also, man auch noch überlegt, die Vielfältigkeit, die gerade Frauen heutzutage, also, wenn wir daran denken, Scheidungsrecht, noch bis vor 30 Jahren, hat Frauen fast verunmöglicht, unabhängig zu leben. Und in den letzten 30 Jahren, was wir als Frauen, als junge Frauen, auch jetzt auch die Wahlmöglichkeiten alle haben, wie neu müssen entwickeln, auch im Umgang, wie wollen wir unser Leben leben. Und da stecken sie ja voll drin, ja. Die jungen Menschen.
Sehr interessant, vielen Dank. Herr Bohner, Sie sind ja Lehrer und Kontaktperson für Gesundheitsförderung an der Berufswahl- und Weiterbildungsschule. Und da sind Sie ja täglich im Kontakt mit den Jugendlichen. Welche Themen stehen denn da bei Ihnen im Fokus oder welche Themen interessieren denn vor allem die Schülerinnen und Schüler?
Das deckt sich eigentlich schön mit allem, was jetzt vorhergegangen ist. Das ist wirklich das Handy. Social Media ist ein sehr grosses Thema. Der Stress, vor allem bei uns an der Berufswahlschule, ist das einfach mit dem Lehrstellensuchen natürlich ein ganz grosses Thema. Und gewisse sind einfach schon mega schulmüde. Und halt Vapen und Absentismus sind einfach solche Sachen, die bei uns wirklich jetzt grosse Themen sind an der Schule allgemein. Und es deckt sich lustigerweise wirklich mit den Interessen der Lernenden. Die sind genau gleich, also eine Auswahl von Themen, die sie wählen können. Dort ist auch Handy, Social Media ein grosses Thema. Stress, Burnout wird sehr viel gewählt. Drogensucht und psychische Gesundheit sind eigentlich so die Themen, die sie am meisten interessiert. Und wo ich auch merke, wenn ich mit ihnen darüber rede, dort gehen sie am meisten auf, dort kommt am meisten von innen, wo sie anfangen zu reden und zu erzählen und nicht einfach nur so, ah, was kommt jetzt vielleicht wieder für Theorie oder so.
Also Themen, die wirklich aus ihrer Lebenswelt total aktuell sind, die sie beschäftigen und wo sie aber auch bereit sind, sich auch zu öffnen, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, ja, ja. So empfinde ich das.
Also das
ja.
Bedürfnis, auch darüber zu sprechen, das dadurch gegeben wird. An den Berufsfachschulen ist ja der Kontakt zwischen den Lehrpersonen und den Schüler oder Schülerinnen oder Lernenden mit nur 1 bis 2 Schultagen pro Woche sehr gering. Welchen Einfluss hat da überhaupt eine Lehrperson, wenn es darum geht, eben gerade die Lernenden in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen, Frau Müller?
Es ist nicht nur an der Berufsfachschule so, das ist auch bei der Gymnasien so, dass es ein Fachlehrpersonensystem ist. Und an beiden Schulen hat die einzelne Lehrperson eigentlich wenig Zeit für die Klasse. Und das heisst nicht, dass man nicht in Beziehung gehen kann. Also auch Klassenlehrpersonen haben meistens so am Anfang vom Eintritt in die Berufsfachschule oder ins Gymnasium auch Klassenstunden oder Zeit für Klassenbildung. Das ist sicher mal ein wichtiger Punkt, dass man dort wirklich am Anfang Zeit investiert in die Beziehungsaufnahme. Man kann aber auch während dem Jahr, also auch als Fachlehrperson, einfach ansprechbar und nahbar sein für die Jugendlichen. Ich glaube, Jugendliche haben ganz ein feines Gespür, ob sich eine Lehrperson auch für sie interessiert als Person, gerade in dieser Phase, und ob sie am Wohlergehen interessiert ist. Und das kann eine Lehrperson signalisieren. Da kann sie einmal ein offenes Ohr haben, einmal zwischen den Lektionen. Und es gibt aber auch Massnahmen, die ich wie davon höre, wo ich denke, ja, das hilft auch einfach. Zum Beispiel eine Lehrperson, die erlaubt, dass man eine Nachprüfung macht, wenn eine Prüfung abverheilt ist. Eine Lehrperson, die Entspannungsübung macht am Anfang der Prüfung, die einfach so ein bisschen auch Chancen gibt, dass man die Leistung kann erbringen kann, auch wenn man sehr ängstlich oder nervös ist oder wo das persönliche Gespräch eben halt auch sucht. Ich glaube, das kann bewirken, auch eben, wenn man so sehr begrenzte Zeitfenster hat, dass sich Jugendliche auch ein bisschen heimisch fühlen, in der Klasse, in der Schule, dass man auch sich dann bei einer Krise oder eben auch bei einer Krise von einer Kollegin oder von einem Kollegen mal zuerst an einer Lehrperson anvertraut, wo dann das auch kann schauen kann, kann ich das selber mit dem Jugendlichen, dieser Jugendlichen besprechen oder tue ich weiterverweisen. Und da braucht natürlich auch die Lehrperson gute Selbst- und Sozialkompetenz. Oder sie muss auch wie können schauen, kann ich das oder soll ich das weiterverweisen? Aber das ist auch gar nicht so relevant, ob sie denn das gemeinsam mit den Jugendlichen kann, Lösungen suchen kann oder ob sie es weiterverweist. Relevant ist, dass sich die Jugendliche gesehen fühlt und dass man vielleicht auch wieder mal nachfragt, auch wenn man weiterverweisen hat. Ich möchte noch etwas anfügen. Gerade weil die Lehrpersonen nicht so viel Zeit haben, finde ich, ist es auch ganz wichtig, was die Schule für eine Schulkultur lebt. Also man kann uns als Schule darauf schauen, wie werden die neuen Schülerinnen und Schüler lernen da aufgenommen, wie begrüßt man sie, lebt man eine Werthaltung vor als Schule, stellt man sich auch den aktuellen Themen, zum Beispiel jetzt mit den Kriegsgeschehen, ist auch so ein bisschen eine Orientierungslosigkeit noch grösser geworden und Schulen, die sich dem annehmen, die auch den Jugendlichen auch die Auseinandersetzung im Schulrahmen bieten, die leben auch etwas vor. Und das, finde ich, ist gerade in diesem Alter sehr wichtig, dass man an Werthaltungen auch partizipativ auch schaut, was beschäftigt die Schülerinnen und Schüler, über was wollen sie reden, dass man da sehr viel Sinnstiftendes und Orientierungsstiftendes kann machen.
Also ein bisschen, wenn ich Sie richtig verstehe, schon auch so das Sehen der Jugendlichen als Ganzes oder mit allen Emotionen, mit allen auch Kompetenzen, aber auch eben Entwicklungspotenzialen abseits, nicht nur das Kognitive im Blickfeld zu haben. Absolut. Und durch Kleinigkeiten vielleicht so Dinge im Unterricht zu bewirken, das sind ja auch kleine Gesten, die Sie da geschildert haben, aber auch als Schule, als Organisation eine dementsprechende Kultur zu leben, wo es Raum gibt, so etwas zu besprechen.
Genau, es ist ja auch wirklich die Phase, wo die Persönlichkeitsbildung stattfindet. Oder? Ich finde, es ist wirklich so, da werden sie zu Erwachsenen während dieser Phase und ihnen da die Teilhabe auch zu ermöglichen. Oder? Auch ihnen zu zeigen, hey, eure Stimme ist wichtig, engagiert euch. Hat ja dann auch viel Einfluss auf Gesundheit, wenn sie merken, doch, wir werden gehört und wir können uns für Anliegen einsetzen. Ich glaube, das ist eine wichtige Erfahrung, gerade in dem. Und auch die letzte Möglichkeit, wo die Schule noch einen Einfluss nimmt, oder?
Im Zusammenhang mit diesem Thema psychische Gesundheit ist ja auch immer der Begriff der Resilienz, der da in der Diskussion vorkommt. Inwieweit ist die Stärkung denn dieser Resilienz ein Thema, wenn es um die Förderung von Gesundheit geht? Ist das ein Thema?
Der Begriff hat ja ganz viele Definitionen. Die ursprüngliche Definition ist ja, dass Menschen trotz schwieriger Lebensumstände sich positiv entwickeln. Das heisst, auf eigenen Beinen stehen, zur Gemeinschaft beitragen, auch wenn die Lebensumstände Narben hinterlassen können. Das vergisst man manchmal ein bisschen drinnen. Und ja, ich glaube, es ist ein Thema, weil ein wichtiger Faktor vom Resilienzaufbau sind verlässliche Bezugspersonen. Also das macht nicht ein Mensch allein, sondern das macht ein Mensch im Geflecht von seiner Gemeinschaft, die er drin lebt, um die Widerstandskraft aufzubauen. Und da haben wir, glaube ich, als Zivilgesellschaft einfach auch die Aufgabe, miteinander die Resilienz zu bauen, immer wieder. Das können wir nicht den einzelnen Menschen überlassen.
Sie haben vorher alle oder die meisten von Ihnen ein Thema angesprochen, das ja viele beschäftigt, diese ganze digitale den digitalen Konsum, Smartphones, Handy, Social Media. Es gibt ja auch Bildungsexperten und Expertinnen, die zum Thema Nutzung von Smartphones sagen, an den Schulen sollte das verboten werden. Wäre das nicht eine Entlastung, gerade von diesem Phänomen, für die Schüler, Schülerinnen, die Lernenden, aber auch für die Lehrpersonen? Was sagen denn Sie dazu?
Also ich finde das gerade noch spannend, weil ja, wir auch in dieser Richtung ein paar Sachen ausprobiert haben. Also wenn man die Schüler gerade fragen, dann ist es relativ klar, sie würden eher so ein bisschen sagen, so, nein, Handy wegnehmen, schwierig, es stresst sie eher, es ist herausfordernd für sie, haben wir auch so ein bisschen herausgefunden. Natürlich wieder nicht alle, aber viele, wirklich viele. Und wenn man die Lehrer glaube ich, fragen, dann geht es eher in die Richtung, ja, es wäre schon mal schön, wenn das in der Aufmerksamkeitsmagnet mal weg wäre und man einfach frei arbeiten kann und sie sich konzentrieren und nicht immer gerade zu dem Nattel greifen, in jeder Pause und so weiter und so fort. Es hat wie beides natürlich gute Argumente. Sie müssen lernen, mit dem Nattel umgehen können, aber gleichzeitig die Erfahrung zu machen, ohne dass Nattel sie, ist auch mega wichtig. Und meine Einstellung ist, so ein bisschen, also dass wir an der Schule eigentlich auch eine Plattform sind oder ein Ort sind, wo man wie Erfahrungen im Kollektiv, aber auch im Einzelnen soll machen. Das heisst, es soll doch mal eine Zeit geben, wo die Lernenden einfach mal merken, wie ist das jetzt, wenn sie das Nattel nicht haben. Und die Erfahrung machen. Und nachher dürfen sie ja mit dieser Erfahrung weitergehen. Und man kann sie ja noch reflektieren. Und mit dieser Erfahrung können sie nachher selber entscheiden, was sie damit machen. Und darum bin ich eigentlich dafür, dass man vielleicht Zeitfenster ja, schafft, wo man einfach das Nattel mal nicht hat, und alle zusammen. Weil dann merkt man wieder mal, wie man miteinander umgeht, wie das anders ist. Aber dann auch wirklich die Zeitfenster hat, die sie haben, weil sie müssen lernen, damit umzugehen. Sie müssen wissen, was es für Auswirkungen hat. Und dass sie wie beides haben und dann vergleichen können.
Also wirklich so die beide Perspektiven auch zu ermöglichen, oder? Ja, und genau. Beides auch erleben zu können, auch in
fast,
der Schule erleben zu können.
Fast ein bisschen schon erzwingen, Stück, weil sie würden ja nicht von alleine das Nattel weglegen. Ja. Oder wenn wir ein paar fragen, das frage ich am ja, wer würde jetzt sich herausfordern lassen, eine Woche lang das Nattel weglegen? Also, das ist mega schwierig, oder? Aber wenn man jetzt das mal irgendwie klein initiiert, miteinander angeht, dann müssen sie fast und nach dem Schluss merken sie, ah, das war eigentlich noch cool gewesen oder spannend gewesen.
Sehr spannend. Sie arbeiten ja auch an ganz konkreten Projekten mit den Jugendlichen zusammen. Wie muss man sich denn das vorstellen? Also was kann man da zu dem Thema Stärkung der Gesundheit machen in der Schule?
Ja, wir an der Schule, wir haben zum einen sicher die 10 Lektionen, die jede Klasse zur Verfügung hat von der Gesundheitsförderung. Die mache ich. Dann gehe ich in die Lektionen von der Klasse rein, dann gehe ich sie besuchen. Und dann habe ich so eine Auswahl von 8 verschiedenen Themen. Das geht in Richtung psychische Gesundheit, Stress, Burnout, Handy, Social Media und Schlaf, Sportbewegung, Ernährungstrends, wie forme ich meinen Körper und Drogensucht, sexuelle Gesundheit. Und da können 4 bis 5 von diesen Themen eigentlich ausgewählt werden und dann gehe ich in die Klasse und nur das thematisieren. Das ist das eine. Dort ist eher so auf der theoretischen Seite, weil man halt relativ wenig Zeit hat. Es sind etwa 2 Lektionen pro Thema. Dann haben wir aber noch Gesundheitstage seit jetzt 2 Jahren, wo wir einfach 3 Tage in so einer Projektwoche haben, wo es um das Thema Gesundheit geht. Und dort gehen wir mehr so ins Praktische rein. Dort gibt es eine riesen Auswahl an verschiedenen Modulen, die sie wählen dürfen, wo es auch klassenübergreifend dann alles gemischt wird und sie dann in diesem Modul landet und dann wirklich praktisch etwas machen können. Das sind jetzt das Jahr Waldbaden, etwas basteln, etwas arbeiten, irgendwie etwas anschauen, das Kernkraftwerk, um herauszufinden, von wo kommt die Energie und so weiter und so fort. Aber auch Bewegung und so Achtsamkeitssachen. Und dort haben wir auch relativ schnell gemerkt, wenn es dort nochmal einen theoretischen Input hinein hat, dann sind sie nicht so dabei, dann haben sie nicht so Freude, weil das haben sie ja sonst schon immer. Also es geht wirklich so ums Erleben und da kommen wir wirklich gute Feedbacks über. Und während diesen 3 Tagen machen wir eben auch so eine Smartphone-Pause. Das heisst, am Morgen um 9 Uhr sind sie bei uns, auch ein bisschen später am Anfang im Tag, so ein bisschen, dass sie mal wirklich vielleicht auch ausgeschlafen sind, wenn sie es nutzen. Bis am Nachmittag um 4 Uhr haben sie ihr Handy nicht. Und das ist einfach auch dann die Mittagspause, wo sie einfach mal ohne ihr Nattel sind. Auch wenn sie irgendwo in Winterthur im Ausflug sind, sind sie mal eine Stunde lang ohne das Nattel. Und das ist auch sehr spannend, dann zu hören, so ein bisschen, was dann dort die Feedbacks sind. Dann haben wir auch noch 2 Sportnachmittage und mal einen Monat im November, wo wir einfach ihnen gratis Äpfel verteilen und so ein bisschen auf das aufmerksam machen. Aber die ersten 2 sind, glaube ich, so die, die am meisten Impact haben, würde ich jetzt sagen.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann sehe ich eine Mischung aus verschiedenen didaktischen Methoden, also Input einerseits, aber andererseits auch das konkrete Erleben und wahrscheinlich auch das direkte Miteinander sprechen. Würden Sie sagen, dass so die Beschäftigung mit dem Thema psychischer Gesundheit im Unterricht, dass das ganz spezifische didaktische Vermittlung oder dass die didaktische Vermittlung einfach auch ganz anders sein soll?
Ich glaube, dort ist einfach mega wichtig, dass man mega nahbar ist, dass man mega auf Augenhöhe geht, dass sie sich auch öffnen können. bei diesem Modul habe ich einen Health-Check angeboten. Und dann habe ich dort, haben wir verschiedene Sachen gemacht. Wir haben Fragebögen, wir haben aber auch einen Blutzuckertest gemacht, Blutdruck und so weiter und so fort. Und dort habe ich dann gemerkt, habe ich Resilienz ein bisschen abgefragt. Und dann, wenn jemand einen tiefen Wert hatte, habe ich gesagt, hey, und dann kommen Sie schnell bei mir vorbei vorne. Und ich würde jetzt behaupten, ich bin eher so ein nahbarer Typ. Und danach ist wirklich tatsächlich noch eine Freundin von jemandem gekommen, die gesagt hat, hey, kann ich irgendwie mit Ihnen reden? Und ich hätte da, mein Freund mag sich aber irgendwie nicht überwinden, um da hinzukommen, aber ich hätte etwas und so weiter und so fort. Und nachher hat sich das so ergeben, dass ich schlussendlich dann mit ihm ein Gespräch gesucht habe und ihn nachher ermutigen und er jetzt auf dem Weg ist, um sich dort mal irgendwo melden und mal das Thema angehen. Und einfach so die Türen wirklich aufmachen, auf Augenhöhe gehen, nahbar sein. Und dann springt, glaube ich, so ein bisschen das über, dass sie wirklich merken, ich kann dort hingehen, ich kann dort einfach mal etwas sagen. Und sie ist, glaube ich, an einem guten Ort.
Ja, also wirklich durch die Beziehung auch die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen an Bord zu holen, die vielleicht sonst vergessen werden würden oder die vielleicht eben sich nicht selbst melden würden oder nicht diese Bereitschaft zum Gespräch von sich aus mitbringen.
Und da gibt es ja eben das, wirklich das wunderbare Angebot von der Promente Sana, die ENSA-Kurs, die genau da anschließt, weil wenn ich so PH schaue, mit denen vielleicht die angehenden Lehrpersonen doch auch noch ein bisschen wenig darauf ausbilden. Und die ENSA-Kurs, das ist ja eben so die erste Hilfe für psychische Gesundheit. Und man bekommt dort Hintergrundwissen über die möglichen psychischen Krankheitsbilder, aber eben auch ganz stark das Rollenspiel. Also wie kann ich das Gespräch suchen oder finden mit Menschen, die möglicherweise in Krise sind und wie kann ich sie in den nächsten Schritt begleiten zu einem Angebot, wenn sie es dann zulassen. Wir reden auch ganz klar über Grenzen vom eigenen Handeln. Wo muss man es auch vielleicht überlassen oder eben selber auch Hilfe suchen? Wo komme ich Hilfe über, für die Begegnungen dann schlussendlich auch zu verarbeiten? Oder was könnten die nächsten Schritte sein? Und das finde ich sehr wertvoll, seit zwei Tagen, und sehr einen wertvollen Impuls.
Das heißt, sie auch zu sensibilisieren für das Erkennen von möglichen Problemen, psychischen Schwierigkeiten, aber genau zu sagen, wo ist die Grenze, wo muss ich an eine Fachperson gehen. Das betrifft ja nicht nur die Jugendlichen selbst, sondern auch die Lehrpersonen.
Ja.
Also inwieweit ist jetzt meine Verantwortung, die mich um dieses Problem, kann ich mich überhaupt noch darum kümmern oder muss ich mir hier professionelle Hilfe vielleicht auch holen? Frau Müller, Sie nicken.
Ja, das ist genau das, was ich auch vorher darauf hinweisen wollte. Es gibt ja viele auch Beratungsstellen und wir sind ja auch dran, jetzt in der Sek. 2 die Schulsozialarbeit einzuführen, die dann nochmal niederschwelliger ansprechbar ist, auch für die Lehrpersonen, und die dann nach außen sehr gut vernetzt ist zu den Beratungsstellen, wo es ja wirklich viel sehr Gute gibt und wo man manchmal auch kann zwischenschalten, weil Psychiatrie, dort sind wirklich die Wartezeiten ja sehr lang.
Ja, ja. Dass man wirklich hier auch informiert und sensibilisiert. Ja. Meine Frage, die jetzt sich aufdrängt, ist natürlich, in einer Schule arbeiten ja viele Lehrpersonen zusammen, Herr Bohner. Wie reagieren denn andere Lehrpersonen auf das, was Sie da konkret machen im Unterricht? Oder wie ist so das Feedback, das Echo? Gibt es da Leute, die das vielleicht auch ebenfalls interessant finden? Oder gibt es da eine vielleicht steigendere Offenheit für das Erkennen? Es kann ja auch sein, dass das einen Effekt hat auf das Team, auf vielleicht sogar die Schulkultur. Wie erleben Sie das?
Also ich habe das vor allem gemerkt in Bezug auf den Umgang mit dem Handy, weil ich das mal angerissen habe mit einem Handy-Pause, Smartphone-Pause in diesen 3 Tagen. Dort waren am Anfang alle recht zurückhaltend und sind vielleicht auch ein bisschen vorsichtig gewesen, weil sie nicht wussten, was das dann für Wellen schlägt oder wie wichtig das jetzt wirklich ist oder wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich dann plötzlich gemerkt, als ich das thematisiert habe und mal durchgezogen habe, sind mega viel aufgesprungen. Also haben sie gesagt, ja, stimmt, voll, ach komm. Jens, die haben jetzt so eine Garage gemacht, wo man immer muss Nattel abgeben vorne und so Nattel ist dort. Und es ist immer ein grösseres Thema geworden. Also ich habe das Gefühl, wenn man es einfach mal anspricht und mal einen Schritt wagt in diese Richtung, dann kann das sein, dass das Wellen schlägt, weil andere Lehrpersonen haben es vielleicht schon im Hinterkopf, aber man getraut sich vielleicht eher nicht, weil man ist ja so in diesem Schulrahmen, man hat sein Fach, man hat seine Aufgaben. Und das ist wie vielleicht etwas Neues, was dazukommt. Und das muss zuerst noch so ein bisschen eingebettet werden, wo man dann wie merkt, wie wollen wir das angehen? Auf welche Art und Weise wollen wir das irgendwie streuen dann auch oder wachsen lassen, Art, genau. Und dort einfach mal einen Anfang wagen und probieren. Und dann wird man dann im Team, glaube ich, schon ein bisschen herausfinden, in welche Richtung man miteinander geht.
Es ist ja auch oft gerade bei diesem Thema so die Frage, inwieweit müssen denn die Lehrpersonen selbst auch eben emotional psychische Sicherheit haben zum Beispiel oder psychisch gesund sein, um gerade diese Rolle auch erfüllen zu können, oder? Inwieweit glauben Sie, dass das einen Impact hat auf, wie ich dann nachher den Jugendlichen begegne?
Mhm. Eben, ich bin davon überzeugt, dass es ist mega gut, wenn man auf Augenhöhe geht und wenn man sich selber verletzlich macht. Brené Brown hat da sehr gut darüber geforscht, eine Amerikanerin, und hat einen guten TED-Talk darüber gemacht. Und dann irgendwie Geduld haben und gnädig sein mit den Schülern. Und das bringt aber eben genau das mit sich, dass man dann eigentlich sehr viel riskiert. Also man muss dann wie mit dem Mindset reingehen, das wird dann wahrscheinlich auch ausgenutzt von einigen. Die tanzen dann auf der Nase umeinander oder irgendwie haben das Gefühl, ah, da kommt jemand und spürst mich, fühlst mich und mir geht es nicht so gut und jetzt schlüpfe ich irgendwie. Und dass man sich das wie bewusst ist und dass man es aber dann wie trotzdem in dieser Rolle bleibt und sagt, hey, ich fahre weiter auf diesem Weg und ich schenke das Vertrauen und ich schenke die Möglichkeit und ich gebe nochmal eine Chance und ich gebe vielleicht nochmal eine Chance, wenn sie ausgenutzt wird. Und das braucht sehr, sehr viel Resilienz selber von der Seite der Lehrer. Darum glaube ich, sind die Lehrer eigentlich die fast am meisten Resilienz brauchen, weil das einfach sehr oft das Schaffen gegen Widerstand. Es bedeutet einfach automatisch, wenn man sich so öffnet und verletzlich macht, dass es dann viele Gespräche und Situationen wird geben, die einfach viel Nerven und Zeit brauchen. Mhm. Aber ich glaube, das, was dabei rauskommen kann, ist einfach so wertvoll, dass es das, glaube ich, einfach ja, wert ist. Solange man eben selber merkt, man zerbricht nicht daran, sondern man schafft das zu heben.
Frau Kirchhoff, Sie nicken. Erleben Sie das auch so, wenn Sie in Kontakt sind mit Schulen, mit Lehrpersonen, dass es auch wirklich um diese eigene, eben Sie haben gesagt, Resilienz, oder? Und die Kraft zu haben, auch mit Widerstand umgehen zu können?
Ja, unbedingt. Auch, also eigentlich auch das Verständnis aufbringen für die jungen Menschen. Also auch eben die Verletzlichkeit, die man ja selber auch an sich kennt. Also wie, man ist nicht über Person, die jetzt alles kann. Und ich glaube, das macht es auch nahbar. Und dort drin aber auch vielleicht ein bisschen Demut, dass man wirklich nicht in allen Fällen, man hat nicht die hundertprozentige Einwirkungsmöglichkeit. Das heisst, man kann hoffen darauf, den Wunsch haben, mit der Vision gehen, einzelne Menschen viel können zu begleiten, gerade im richtigen Moment. Und vielleicht bei anderen gelingt es nicht. Mhm. Und das können wir nicht als Lehrperson allein tragen. Also da sind wir ja auch nicht allein verantwortlich. Und trotzdem, ja, da steht der Tropfen eigentlich dann Zeit drin. Ja. Und in diesem Umgang damit, ja.
Ich glaube, es darf auch kein Tabu sein, dass nicht alle Lehrpersonen das gleich gut können. Ja. Und ich finde, sich so in einem Team dann zu ergänzen, ist ja auch eine Möglichkeit, oder? Dass man wirklich auch weiss, wo ist jetzt das gut platziert und wo ist vielleicht jemand in einem Team, der jetzt da die Nähe nicht so sucht, aber irgendwo auch auf eine andere Art viel beisteuert zu dem,
genau,
Unterrichts- und Schulgeschehen.
Von anderen profitiert und Impulse bekommt.
Ja, ja. Aber auch sich an jemanden wenden kann. Eben gerade wenn die Schulsozialarbeit kommt, dass wenn eine Lehrperson jetzt da wirklich auch überfordert ist mit einer Problematik, dass man sich dann eben wirklich an die Schulsozialarbeit oder auch jetzt intern, wo es das noch nicht gibt, an jemand anders kann wenden.
Frau Müller, wenn wir schon gerade bei den Schulen sind, im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention wird ja an den Mittel- und Berufsfachschulen sehr viel schon gemacht. Können Sie ganz kurz erklären, was so momentan läuft oder welche Bestrebungen es vielleicht gibt für die Zukunft?
Also das, was der David Bohner jetzt ja erzählt hat, das hat er ja alles in seiner Funktion als Lehrperson Gesundheitsförderung gemacht. Und das ist ein System, das über den ganzen Kanton läuft. Also jede Berufsfachschule, jedes Gymnasium hat so eine Lehrperson Gesundheitsförderung, wo einfach das Thema wie an der Schule bewirtschaftet, wo das bei der Schulleitung vorbringt, wo in einer, möglichst in einer Steuergruppe dann auch Sachen plant, wo Gesundheitstage können sein, Projektwochen können sein, ein Aufbau von Gesundheitsförderung, wo man vielleicht in der unteren Klasse dann so die klassische Suchtprävention macht und in der oberen Klasse wirklich die psychische Gesundheit, Umgang mit Stress thematisiert. Wir bilden die Lehrpersonen gesundheitsförderlich ausbilden, aber auch weiterbilden. Zweimal pro Jahr gibt es eine Tagung zu aktuellen Themen, übrigens auch Medienkompetenz. Und da würde ich noch gerne etwas anfügen. Wir haben dort auch die Jugendlichen dabei gehabt, an dieser Tagung Medienkompetenz. Und die Lehrpersonen haben oft so ein bisschen die Neigung gehabt, dann in diesen Workshops zu sagen, ja, die sind ja alt genug, die müssen ja eben die Selbststeuerung lernen und das Management mit diesen digitalen Geräten. Und die Jugendlichen haben durchs Bank gesagt, wir wollen mehr Kontrolle. Ja, wirklich interessant. Die ganze Digitalität, die hat ja wirklich die Seite von der didaktischen Änderungen, die das mit sich bringt, sehr auch umfassende Änderungen im Unterricht, aber eben auch Gesundheitsseiten. Und gerade von der Seite der Lehrpersonen Gesundheitsförderung gibt es jetzt viele Bestrebungen, dass man einen Medienkodex macht. Wie geht man damit um? Du hast es gesagt, auch teilweise wirklich ein Verzicht. Mhm. Im Untergymnasium hat das Pendel jetzt wieder umgeschwenkt, dass man wirklich probiert, die Pausen ohne die digitalen Geräte zu verbringen. Auch gerade, weil man halt Tablets sowieso im Unterricht hat. Es gibt sehr viele Bestrebungen, wo man die Gesundheitsförderung eben nicht nur bei den Lehrpersonen, die zuständig sind dafür, lässt, sondern dass man auch die Klassenlehrpersonen befähigt, dass man ihnen Material zusammenstellt, dass das wie auch einen Transfer gibt in den Alltag. Aber das ist eben die Problematik, die wir vorher angesprochen haben. Oder die Schulen haben wenig Zeit und viel Lärm. Druck. Und das wäre vielleicht auch etwas für die Zukunft, oder dass man dort wie wieder auch Mut zur Lücke, auch Entschleunigung und aufs Wichtige dann auch wirklich den Fokus setzt.
Wo könnte ich mir Unterstützung holen als Schule, wenn ich mich in dem Bereich, wenn ich mich dafür interessiere oder wenn ich etwas bewegen möchte?
Ja, wir haben eben die grosse Hoffnung, dass die Schulsozialarbeit dann eingeführt wird. Das wäre sicher die niederschwelligste Möglichkeit auch für Lehrpersonen und Schulen, sich beraten zu lassen. Es gibt aber ganz viele sehr gute Angebote. Das ist übrigens die nächste Tagung, die wir anbieten, die Vernetzung mit Beratungsstellen, dass man sich da auch wieder kennenlernt und eben wie schaut, wie kann man Synergien nutzen. Ich glaube, wenn wir, auch wenn Beratungsstellen wissen, was sind denn die Anforderungen, die die Schulen antreffen, was sind die Problematiken und umgekehrt die Schulen wissen, was können, also was ist auch realistisch, was eine Beratungsstelle kann bieten und man dort Synergien nutzt, glaube ich, kann das sehr auch ja, überbrücken und eine Hilfestellung auf beiden Seiten sein.
Herr Bohner, wenn Sie einen Zauberstab hätten, was würden Sie denn den jungen Menschen heute wünschen, wenn sie so an die Zukunft denken?
Am liebsten würde ich das können anbringen, dass sie einfach im tiefsten Inneren wissen, dass sie wertvoll angenommen und geliebt sind. Weil ich bin davon überzeugt, dass wenn sie das wissen, dann ist wie so das Loch in ihnen schon mal gefüllt, wo glaub, bei vielen herum ist. Und aufgrund von dem glaube ich, dass dann einfach so gewisse negative Verhaltensweisen oder vielleicht auch extreme positive Verhaltensweisen, einfach Sachen, die sie irgendetwas kompensieren wollen, dass das dann wie nicht mehr stattfinden muss. Wenn sie wirklich wissen, dass sie angenommen sind, dass sie grundsätzlich wie gut sind, so wie sie sind, und aus dem raus nachher können einfach in die Welt rausgehen und sich eben nicht noch irgendwie speziell Aufmerksamkeit einholen oder irgendwie anecken oder weiss auch nicht was. Ich bin davon überzeugt, dass das mega abnehmen würde und dass das einen riesen Unterschied machen würde.
Also so sein zu können, wie man ist und das auch zu akzeptieren und dass es gut ist so, oder?
Und dass man so akzeptiert wird.
Ja, genau. Das genau. Frau Kirchhoff, glauben Sie, dass die Rolle der Lehrperson sich verändern muss oder sich verändern wird angesichts all dieser Transformationen auf verschiedenen Ebenen?
Wir haben vieles schon angesprochen, ja, ich glaube schon. Ich glaube auch, dass viel passiert. Ich glaube auch, wenn ich unsere Studierenden sehe da an der PH, dass sie Menschen, die wirklich in sich, wie schon immer glaube, auch in sich den Kern haben, wir wollen diesen jungen Menschen etwas Gutes tun, mit ihnen einen guten Weg gehen und durchaus eben auch in dieser Haltung drinnen von Wert vermitteln. Ich glaube, da müssen wir aber gleich noch einen Weg gehen, weil ja der Druck trotzdem, Stoffdruck und so weiter da ist. Und ich glaube auch, dass wir noch mehr dürfen erkennen, dass der Raum, den wir bieten als Schule, wo so viel drin kann eben thematisiert werden und am Lernstoff auch thematisiert werden. Also die ganze Geschichte, wie schaffen wir die Gruppe zusammen? Eine gute Gruppenarbeit aufzubauen, wo nicht nur einfach, jetzt haben wir die Arbeit erledigt und tiptop aufteilt, sondern jetzt haben wir wirklich miteinander einen Prozess gemacht. Wenn man das einmal könnte erleben im Verlauf einer Schulzeit, ich glaube, das wäre sehr etwas Wertvolles. Also das wirklich nutzen, wo wir ja dranbleiben müssen, den Lernstoff, und dort drinnen schauen, wie können wir das umsetzen, was eigentlich für das Leben, für die Werte, die wir vertreten, wichtig wären? Das dem noch mehr Beachtung geben.
Ich danke Ihnen allen dreien sehr herzlich für dieses wirklich spannende Gespräch zu diesem wichtigen Thema und wünsche Ihnen alles Gute bei den diversen Plänen, Umsetzungen im Unterricht, in der Forschung und in den Bestrebungen für die Zukunft der Schulen. Alle Details zur Gesundheitsförderung finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unserer Seite phz.ch
www.schulnetz21. Weiterführende Materialien für Lehrpersonen finden Sie auf materialien.phz.ch. Herzlichen Dank.
Sie hörten Resonanz Raumbildung, ein Podcast der PH Zürich. Diskutiert haben Dagmar Müller, David Bohner und Esther Kirchhoff. Moderation Wiltrud Weidinger.